Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich zwei Gewinnerinnen. Gestern wurde der Internationale Literaturpreis verliehen. Er geht dieses Jahr an die spanische Autorin Cristina Morales für ihren Roman Leichte Sprache und zu gleichen Teilen an Friederike von Kriegern, die dieses Buch übersetzt hat. Und beide Preisträgerinnen sind nachher bei uns. Zuvor blicken wir aber nach Klagenfurt. Gestern Abend wurde der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eröffnet. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Da wollen wir natürlich wissen, wie das so war und was alles zu erwarten ist am Wörthersee in diesem Jahr. Willkommen allerseits zur Lesart. Und es ist Sommer und Sie können wieder beginnen. Die schönen, interessanten Tage der deutschsprachigen Literatur, wie der Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im österreichischen Klagenfurt ja offiziell heißt. 14 Autorinnen und Autoren gehen ins Rennen, lesen öffentlich vor Publikum und Jury. Und bei diesen drei Tagen bis Sonntag zur Preisverleihung ist Miriam C. aus der Lesart-Redaktion für uns dabei. Wir sind mit ihr verbunden in Klagenfurt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Gestern Abend war Eröffnung mit der traditionellen Rede zur Literatur. Wir kommen gleich drauf, aber zunächst Miriam, nach zwei vermaledeiten Corona-Jahren, kann man ja sagen, soll nun endlich wieder alles in gewohnten Bahnen verlaufen. Wie ist denn die Stimmung? Ist wirklich alles wieder normal? Corona ist ja noch nicht weg, ne?
Ja, tatsächlich ist da beim Wettbewerb auch nicht wieder alles beim Alten. Als erstes fällt nämlich ins Auge, dass dieses ganz charakteristische Setting, nämlich von Jury und Lesenden in einem Raum, dass das aufgelöst ist. Also das, woraus auch so viel Spannung bei diesem Wettbewerb entstand, nämlich diese unmittelbare Nähe von denjenigen eben, die urteilen und denjenigen, die sich dann öffentlich diesem Urteil aussetzen, das ist und zwar eben auch wegen Corona entzerrt. Die Jury, die sitzt weiterhin im ORF-Theater, aber die Autorinnen und Autoren, die lesen vor dem Theater im Garten und eben auch, weil das Theater aus Infektionsschutzgründen nur eine begrenzte Anzahl an Menschen aufnimmt. Der Stimmung jetzt bei der Eröffnung gestern Abend, der hat das erstmal keinen Abbruch getan. Da betonte man allerseits, wie sehr man sich freue, jetzt wieder vor Ort zusammenkommen zu können und auch wie gestärkt der Bachmann-Wettbewerb aus der Pandemie hervorgegangen ist, weil es eben nochmal die Bedeutung dieses Live-Charakters hervorgehoben und bestätigt hat.
Gestern also ging es los mit der Autorin Anna Bahr und ihrer Rede zur Literatur. Was hat sie denn gesagt?
Also diese Rede von Anna Bahr, einer Autorin, die in Jugoslawien geboren ist, aber mittlerweile in Klagenfurt lebt, das war eine richtige Abrechnung. Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Stadt Klagenfurt dort auftreten. Dann wird immer gern mal so kräftig ausgeteilt, vor allem gegen die Landespolitik. Und Anna Bahr, die zeigte in ihrer ja, ergreifenden, teilweise vielleicht auch so ein bisschen von sich selbst ergriffenen Rede, dass auch der Ingeborg Bachmann-Wettbewerb mit seinen hehren Zielen und diesen ganzen vernunftgeleiteten Diskussionen über die Literatur, dass der eben neben einer ja teils kläglichen oder auch niederträchtigen Landespolitik manchmal steht. Beim Wettbewerb wird dann zum Beispiel über Texte, über Literatur diskutiert, während anderswo Krieg herrscht oder während man in der Klagenfurter Lokalpolitik Verbrechen gedeckt hat oder Nazi-Vergangenheiten ignoriert wurden. Da ging Anna Bahr hart ins Gericht mit der Politik und sie rief auch dazu auf, dass Literatur sich ihrer politischen Wirkmacht und Verantwortung wieder bewusst werde.
Wir hätten die Kunst, meinte Nietzsche, um nicht zugrunde zu gehen an der schrecklichen Wahrheit. Ich will es anders sagen. Vielleicht bleibt uns nur die Dichtung, zur Wahrheit vorzudringen. Es bräuchte dafür allerdings eine Sprache der Hoffnung. Nennen Sie mich naiv, aber ich glaube, stur Literatur kann retten.
Also eine sehr politische Rede zur Literatur von Anna Bahr mit dem Titel Die Wahrheit ist eine Zumutung. Wie geht's von hier aus weiter?
Also ich glaube, es wird auch weiterhin sehr politisch. Es ist auffällig, dass in diesem Jahr Autorinnen und Autoren mit ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten hier zusammenkommen. Ein Autor zum Beispiel aus dem Irak ist dabei, eine Autorin aus Slowenien, ein Autor aus Rumänien. Und ich bin mir sicher, diese Vielfalt, das wird sich auch in den Texten widerspiegeln. Und tatsächlich sind dieses Jahr ungewöhnlich, tatsächlich, wenn man in die Geschichte, in die jüngere Geschichte des Wettbewerbs schaut, mehr Männer als Frauen dabei. Und wenn ich so auf meine Favoriten schiele, dann muss ich ich sagen, nachdem den Bachmann-Preis in den letzten 4 Jahren jeweils Autorinnen gewonnen haben, könnte das jetzt mal wieder ein starker Jahrgang für die Autoren werden. Ich bin nämlich zum Beispiel besonders gespannt auf Usama al-Shamani, ein irakischer Autor, der 2002 in die Schweiz fliehen musste und seitdem dort lebt, mittlerweile auch auf Deutsch schreibt. Oder auf den Autor und Soziologen Juan Esguse, der schreibt Romane, die auch sehr klug, oft auf so theoretischer Grundlage auf die Gesellschaft schauen. Also ja, ich rechne mit vielen politischen Themen.
14 Autoren und Autoren werden es sein. 5 Autorinnen, 9 Autoren. Und heute Morgen gehen die Lesungen los. Wer fängt denn an?
Ja, der dienstälteste Teilnehmer fängt an. Autor und Journalist Hannes Stein, Jahrgang 1965. In München ist er geboren, aber seit vielen Jahren schon in die USA ausgewandert. Und Hannes Stein, das ist ein politisch engagierter Mensch, war zuerst Anhänger der Republikaner in den USA, ist dann aber aus Protest gegen Donald Trump ausgetreten, jetzt auf der Wählerliste der Demokraten. Und Hannes Stein schreibt aber auch politische Romane. Also ich glaube, es könnte da jetzt wirklich gleich losgehen mit der Literatur, die Anna Bahr gefordert hat, die sich durchdrungen zeigt und wach eben für den politischen Kontext, in dem sie stattfindet.
Und davon und vom ganzen heutigen Tag werden wir morgen von Ihnen hören, Miriam C. hier in der Lesart. Und natürlich berichten wir auch im weiteren Programm von Deutschlandfunk Kultur. Danke erstmal, Miriam. Und ja, Sie müssen jetzt loszischen. Einen tollen ersten Lesetag wünschen wir Ihnen. Der Internationale Literaturpreis wird seit 2009 vom Berliner Haus der Kulturen, der Welt und der Stiftung Elementarteilchen vergeben, hat inzwischen echt Renommee, ist schön dotiert mit 35.000 Euro. Ausgezeichnet wird jeweils ein Werk internationaler und erstmals ins Deutsche übersetzter Gegenwartsliteratur. Und das ist die besonders schätzenswerte Pointe dieses Preises, auch die Übersetzung wird prämiert. 6 Bücher, in der Regel sind es Romane, stehen in der Endauswahl und gewonnen hat dieses Jahr Leichte Sprache. So heißt der Roman der spanischen Schriftstellerin Cristina Morales in der Übersetzung von Friederike von Kriegern und beide sind im Studio. Guten Tag im Deutschlandfunk Kultur und herzlichen Glückwunsch für diesen schönen Preis.
Danke, ich freue mich riesig.
Muchas gracias.
Was bedeutet Ihnen, Frau Morales, denn diese feine Auszeichnung, gerade auch zusammen mit Frau von Kriegern?
Das ist ein ganz besonderer Moment, diesen Preis zusammen mit der Übersetzerin zu bekommen. Und das ist auch mein erster internationaler Preis außerhalb des spanischen Sprachraums. Und deswegen freut es mich unheimlich, hier in Deutschland zu sein und das entgegennehmen zu können.
Sie, Frau von Kriegern, sind ja eine erfahrene und vielgeschätzte Übersetzerin. Dieser Preis ist aber, glaube ich, schon etwas Besonderes, ne? So auch als besondere Wertschätzung des Berufs.
Das ist sowieso ein ganz großartiger Preis. Also gerade diese Doppelauszeichnung, dass man ein Duo auszeichnet, ist wirklich eine fantastische Sache. Und ich glaube, der Preis auch von der Ausrichtung ist ein sehr besonderer. Und ja, es ist auch mein erster Preis, nicht nur der erste international überhaupt. Und das ist eine riesige Freude, klar. Und eine tolle Wertschätzung, ja.
Und außergewöhnlich ist ebenfalls dieser Roman, Leichte Sprache, inhaltlich und in der Form, auf die wir noch extra kommen. Es geht erstmal um 4 Frauen, die in einer therapeutischen WG, könnte man sagen, in Barcelona praktisch zusammengesperrt sind, eingewiesen mit vermeintlichen psychischen Behinderungen. Eine stottert, eine leidet unter Logorö, also unkontrolliertem Redefluss. Die dritte ist Analphabetin und die vierte hat das sogenannte Schiebetüren-Syndrom. Sie wird bei Gelegenheit laut, hyperaggressiv. Wie sind Sie, Frau Morales, auf diese 4 Frauen gekommen und ja, dann eben mit diesen 4 Einschränkungen?
Procede de la visión en un barrio en el que se desarrolla la acción, que es el barrio de la Barceloneta en Barcelona.
Das kommt daher, dass ich einmal in einem Viertel in Barcelona, in La Barceloneta, etwas gesehen habe, und zwar, dass 4 Personen von einem Balkon aus eine Tanzaufführung angeschaut haben, die tatsächlich ziemlich schlecht war und auch wirklich nicht gerade den Geist angesprochen hat. Aber wie diese 4 Personen auf dem Balkon darauf reagiert haben, das war so eine, ja, nicht unterwürfige Wirkung. Würdige Weise, und das war für mich so ein Zeichen, wie eine Gehorsamsverweigerung im Prinzip stattfinden kann.
Indagar, de donde procedía esa insumisión.
Nati ist eine Tänzerin und das ist die Frau, eine der 4 Frauen mit dem Schiebetüren-Syndrom. Da denkt man spontan, das sei erfunden. Es gibt es aber wirklich. Was ist das?
es inventado, pero eso no significa que no esté ya en la realidad.
Ja, ich habe mir das wirklich ausgedacht, aber das heißt ja nicht, dass es es nicht trotzdem gibt in der Realität. Also bevor sich jemand das Telefon ausgedacht hat, gab es es ja vielleicht auch schon in der Realität. Aber bevor ich es erfunden habe, gab es tatsächlich schon ein ähnliches Syndrom, das aufgenommen worden ist in den offiziellen US-amerikanischen Katalog der psychischen Krankheiten, dieses Buch, in dem alle Krankheiten gelistet werden oder alle psychischen Absonderlichkeiten. Das war so 2015 bis 2016 ungefähr. Und kürzlich ist tatsächlich ein Syndrom aufgenommen worden in diesen Katalog, das Syndrom der politischen Radikalität, womit man eine abweichende Meinung von, also eine radikal abweichende Meinung des Mainstreams sozusagen pathologisiert, als psychische Krankheit aufnimmt, darstellt. Und da gibt es vielleicht Parallelen zu dem Schiebetürensyndrom, aber ich spreche von dem Schiebetürensyndrom als von etwas, das ich selbst im Tanzunterricht erlebt habe, als ich Tanzunterricht genommen habe und Zeugin praktisch methodischer Katastrophen geworden bin, da ging dann bei mir auch sozusagen die Tür zu.
Una cerrazón en torno a mi cara cuando ocurrían desastres metodológicos en el aula.
Ist der Schiebetüren-Syndrom-Ausdruck auf Deutsch von Ihnen dann, Frau von Kriegert?
Ja.
Das haben Sie dann zusammen entwickelt, ja?
Ich habe nicht im Psychiatriehandbuch nachgeschaut, ob es das gibt tatsächlich. Ja, das war eine Entwicklung, genau.
Der Roman ist jedenfalls ja eine rasante Gesellschaftskritik mit vielerlei Aspekten. Eine Persiflage auf den links aufgeklärten Sozialstaat, der alle, die irgendwie anders sind, nicht mehr bestraft, sondern eher ja, betäubt in Therapien und Einrichtungen. Und dann bekommt auch die kapitalistische Konsumgesellschaft ihr Fett ab, besonders Nati, die teilt hier mächtig aus. Und plus nimmt sie dann das ganze sexistisch-patriarchalische Struktursystem der spanischen Gesellschaft aufs Korn. Was hatten Sie, Frau Morales, im Sinn mit dieser leichten Sprache, einen radikalen politischen Roman zu schreiben?
No. Eso fue tomando forma de manera muy natural, porque era la lengua en la que...
Nein, das nahm ganz natürlich Form an, so, dass die Sprache, in der der Roman funktioniert, war diese. Da gab es nicht so speziell den Vorsatz, jetzt kritisch zu sein und das in eine aggressive, bissige Form zu pressen. Anfangs hatte ich ja überlegt, dass Nati die einzige Person sein sollte, die spricht, die Hauptprotagonistin. Aber dann hatte ich Angst, dass ihr ständiges Schreien den Fortlauf und die Lektüre der Geschichte tatsächlich behindern könnte. Da gibt es ja Bücher, die sich solchen Themen anders widmen und das auch großartig machen, wie von Luis Ferdinand Céline, von einem Schloss zum anderen, oder von Terenzi Moix, Mundo Macho. Das sind Werke, an die ich auch glaube. Und deswegen habe ich dann erstmal einen Schritt zurück gemacht, weil ich denke, dass der Roman sonst unlesbar geworden wäre.
Illegible. Y no lo digo como algo malo. Illegible.
Kommen wir zur Form. Und die ist auch außergewöhnlich. Und die war für Sie, Frau Kriegern, glaube ich, auch eine besondere Herausforderung. Beschreiben Sie uns aber vielleicht erstmal kurz, wie dieser Roman überhaupt aufgebaut ist. Wie ist das erzählt?
Der Roman ist vielstimmig erzählt. Das heißt, wir haben ja schon die vier Hauptfiguren genannt. Nati, Angels, Patri und Marga. Wobei Marga selbst eigentlich keine Stimme hat, auch wenn sie einen der wichtigen Erzählstränge führt. Die sprechen zum Teil selbst, zum Teil kommen sie in Protokollen. Dann gibt es weitere Stimmen, zum Beispiel die Hausbesetzer. Das sind die Okupas. Die haben ihre Hausbesetzertreffen protokolliert und die sind abgedruckt. Dann gibt es das Fanzine, das in der Mitte des Romans steht. Also ist ein vielstimmiger Text. Und jede dieser Stimmen ist ganz anders gestaltet. Also es wechselt kapitelweise, werden diese Stimmen nebeneinander gestellt und das fügt sich dann insgesamt zum Teil auch erst im Nachhinein zu einer kohärenten Geschichte. Also manchmal muss man sehr gut aufpassen, weil ein Halbsatz in einem ganz späten Kapitel etwas erklärt, was von einer anderen Figur später mal angefangen
wurde. Das waren wahrscheinlich
schon
auch die besonderen Herausforderungen für Sie, oder?
Ja, absolut. Also für jede Figur die eigene Stimme zu finden, den eigenen Jargon, zum Teil Fachsprachen, also sind ja Fachsprachen oder Slang vertreten, die Bandbreite ist da relativ groß, da musste ich mir tatsächlich auch zum Teil Unterstützung holen oder Rat holen bei Spezialistinnen für leichte Sprache, die sich aber auch mit Literatur auskennen, oder bei juristischen Übersetzerinnen für die Gerichtsprotokolle, einfach um das abzugleichen, ob das wirklich so stimmt, dann die politischen Diskurse von Nati. Gleichzeitig ist es aber auch, so ähnlich wie Christina das gerade beschrieben hat, eine Entlastung gewesen, diesen Wechsel zu haben, weil es einem ermöglicht, sich ganz anders auszuprobieren und auch mal einen anderen Ton zu finden, sich auszuruhen von dem einen Ton und in eine andere Richtung zu gehen.
Wie genau verlief denn nun die Zusammenarbeit? Wie war Ihr Verhältnis zueinander, Frau Morales?
Bueno, el premio que nos dan ahora es como invitarnos a irnos de fiesta.
Ja, der Preis lädt uns jetzt wirklich nach langer Arbeit zum Feiern ein. Und ich sage das immer so, dass ich so eine Gang von Übersetzerinnen habe. Und da gibt es meine Partnerin, meine Kollegin, und Friederike ist meine Waffenschwester, würde ich sagen. Und wir haben wirklich über sehr viele Dinge geredet, über viele Details, auch über die physischen Formen, die Figuren, Elemente des Tanzes und so weiter. Das Zimmer habe ich erklärt. Ich habe wirklich keine Geheimnisse mehr vor ihr. Und sie war in ihren Fragen und in ihren Vorschlägen eigentlich immer sehr klar und eindeutig.
Muy clarificadora con sus propuestas hacia mí.
Also wir haben eben, was Christina gerade gesagt hat, per Zoom miteinander geredet, was natürlich jetzt eine gute Möglichkeit war, eben auch sowas zu sehen, wie wenn ich eine Frage hatte, ist das jetzt eine konkave oder eine konvexe Beugung des Halses? Aber was ganz toll war, also nicht nur die Gespräche über den Text selbst und die Hintergründe des Textes. Christina hat uns Übersetzer auch zusammengeführt, uns Übersetzer und Übersetzerinnen, die alle gleichzeitig an ihrem Roman gearbeitet haben in verschiedene Sprachen. Das heißt, Christina hat angefangen mit dem US-amerikanischen Übersetzer, eine zweite Gruppe zusammengeführt, und wir haben miteinander geredet und zum Teil mit Christina. Christina hat uns am Anfang einen Brief geschrieben, was sie sich vorstellt, und uns mit Links zu irgendwelchen Hintergrundthemen versorgt, was wir sonst natürlich in der Recherche auch selbst machen. Aber es war eine große Bereicherung, auch diese ÜbersetzerInnen-Gruppe zu haben, die zeitgleich an dem Roman gearbeitet hat, und wir konnten uns über die Probleme austauschen, über Lösungen freuen der anderen. Das war sehr, sehr bereichernd. Und weil Christina sagt, sie geht jetzt immer, wo sie ist, hat sie irgendjemanden, der sie übersetzt hat, der an ihrer Seite steht. Dieses Netz spinnt sich tatsächlich ziemlich fort. Also wir haben uns zum Teil auch schon untereinander getroffen und sprechen miteinander weiter, auch jetzt, wo das Buch fertig ist.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, von dem ich schon weiß, weil ich nämlich auf YouTube ein tolles Gespräch zwischen Ihnen beiden gesehen habe. Sie haben im vergangenen Sommer, als die Übersetzung, glaube ich, gerade fertig war oder kurz vor der Vollendung stand oder so, ein Werkstattgespräch geführt, auch natürlich in Corona-Zeit per Zoom. Und eben dieser Punkt war, dass der Roman zeitgleich in 5 Sprachen übersetzt wurde. Das heißt, Sie, Frau Morales, waren mit 5 Übersetzerinnen und Übersetzern beschäftigt. Und das hätte aber, ganz spannend, den Roman sogar nochmal verändert. Ja, während in der Übersetzung hätte sich da nochmal was getan, im Roman selber. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Tendrían que responder los traductores a esta pregunta.
Eigentlich müssten die Übersetzer diese Fragen beantworten. Aber ich hatte ja immer eine ganze Liste, eine ganze Reihe an Übersetzern, wie gesagt, Übersetzerinnen, mit denen ich gearbeitet habe und die sich dann eben auch untereinander kennengelernt haben. Normalerweise ist das ja so eine schriftliche, abgeschlossene Angelegenheit. Man arbeitet für sich als einsamer Wolf, als Übersetzerin in seinem stillen Kämmerlein. Aber durch diese Gleichzeitigkeit ist eben diese Gang entstanden. Und ich glaube, das hat auch zu einer gegenseitigen Unterstützung, einer gegenseitigen Hilfe und zu einer Art Partnerschaft, einer Freundschaft geführt. Und das ist für mich schon etwas sehr Emotionales. Das fand ich schon ganz großartig. Und außerdem ist es ja so, dass die Übersetzerinnen immer diejenigen sind, die dein Buch am besten lesen. Sie sind es, die Fehler oder Unstimmigkeiten finden. Und ich selber sehe nichts in meinen Büchern, außer vielleicht der ganz persönliche Paranoia.
Es
war eben auch ein sehr intensives Buch und wir waren sehr lange daran. Das heißt, wir haben uns auch wirklich sehr in diese Themen und in diese Figuren reingewühlt allesamt. Und wenn wir miteinander geredet haben, ich habe es mal, das ist eine Art Stockholm-Syndrom fast, das wir haben, weil wir wirklich über diese Figuren auch miteinander reden. Und wir sagen dann, wie Nati das sagen würde, so und so. Also wir erklären uns die politischen Ereignisse in unseren jeweiligen Ländern mit der Sprache der Figuren. Und also das heißt, wir haben sozusagen nicht nur wirklich über die fachlichen Themen geredet, sondern wir haben uns doch über die Jahre der Arbeit an diesem Roman auch stark mit den Themen und mit der Sprache identifiziert und haben da natürlich auch eine gemeinsame Sprache gefunden, die in diesem Prozess ja auch noch keiner so recht teilen konnte. Also auch das war dadurch eine starke Gemeinschaft tatsächlich.
Es gab aber auch noch einen anderen Eingriff von außen bei manchen politischen Passagen im Roman. Hat Ihr Verlag, wie man hört, Frau Morales, protestiert. Er wollte das so nicht stehen lassen, weil also die Kritik an Politikerinnen oder Politikern, die auch beim Namen genannt werden im Buch, also einfach zu scharf gewesen wäre. Wie sind Sie damit umgegangen? Sie sind, glaube ich, hart geblieben, ne?
Sí, esta es la historia, esto es una novela de terror, la historia de la censura.
Ja, das ist die Geschichte, es ist praktisch ein Horrorroman. Also der aktuelle Verlag Anagramma hat keinerlei Zensurversuche gestartet. Da gab es nichts dergleichen, abgesehen natürlich von der üblichen orthografischen oder grammatischen Zensur, also was die Sprache betrifft. Aber eine tatsächliche politische Zensur hat es bei dem Verlag gegeben, bei dem ich das Buch eigentlich davor hätte rausbringen wollen, bei Seix Barral. Und sie waren wirklich sehr hartnäckig darin, bestimmte Dinge zu ändern. Allerdings war ich das auch und habe dann auch gesagt, so kann ich das nicht veröffentlichen, da muss ein anderer Verlag her. Das war wirklich so, dass sie sich sehr besorgt zeigten über den Ton, der offen anarcho-feministisch war und einige Figuren der institutionalisierten Linken in Spanien betraf, die damit beschrieben wurden. Und da sagte man mir, das ginge so nicht und ich hätte Veränderungen vorzunehmen. Ich habe dann anfangs tatsächlich einige übernommen, aber dann wollten sie immer mehr. Also die Zensur ist wirklich sehr gefräßig, sie will dann immer mehr haben.
Entonces, yo adopté algunos cambios, pero cada vez quería más. La censura es muy voraz.
Und wird denn die Waffenschwestern-Gang, die Pistoleras, zusammenbleiben?
Vamos a casarnos.
Ja, wir werden heiraten. Also ich würde Friederike sofort heiraten. Ich hoffe, es wird noch weitergehen auf jeden Fall. Und natürlich hoffe ich, dass dieser Preis ein Motor sein wird, der weitere Übersetzungen in Gang bringt. Und ja, mit meiner Pistolera gehe ich durch dick und dünn.
Yo por mi pistolera mato.
Und Sie, Frau von Kriegern, sind natürlich mit von der Partie beim nächsten Roman.
Aber natürlich, ja, das würde mich riesig freuen, wenn es weitergeht. Und ich denke, da gibt es noch viele Texte, die gemacht werden sollten. Und natürlich wünsche ich mir, dass ich das mit Christina zusammen darf, die alten, die neuen Bücher.
Jetzt genießen Sie erstmal Ihren schönen Preis. Christina Morales und Friederike von Kriegern sind die diesjährigen Preisträgerinnen des Internationalen Literaturpreises. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Gracias.
Muchas gracias.
De nada. Vielen Dank.
Und Leichte Sprache, der prämierte Roman von Christina Morales, ist im Matteson-Seitz Verlag auf Deutsch erschienen mit 409 Seiten für 25 Euro in der Übersetzung. Klar, von Friederike von Kriegern. Bei unserem Gespräch jetzt hat Marei Amia geholfen. Auch ihr besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da legen wir uns jetzt mal schön hin und lassen uns erzählen, was im Bett geschah. So heißt nämlich ein neues Buch, das Nadja Durrani und Brian Fagan geschrieben haben, zwei Archäologen aus Großbritannien und den USA. Eine horizontale Geschichte der Menschheit wird im Untertitel versprochen. Unsere Kritikerin im Studio, das ist die Katharina Teutsch. Wie kommen denn, Frau Teutsch, diese zwei Archäologen dazu, ausgerechnet nach Betten zu graben?
Ja, die beiden schreiben im Vorwort, dass Archäologen zwar erstmal nach allem graben, dass die Betten oder Schlafstätten bei ihren Ausgrabungen aber in der Regel etwas stiefmütterlich behandelt wurden, zumindest nicht sehr systematisch. Und das wollen die Autoren jetzt mit diesem Buch ändern, denn so ungefähr die These, das Bett ist seit dem Beginn unserer Zivilisation das zentrale Möbelstück im Leben eines Menschen. Und jetzt eben nicht nur, weil wir alle uns irgendwann mal hinlegen müssen, schlafen müssen, sondern weil das Bett sozusagen die Bühne sämtlicher Rites de Passage der Menschen ist. Also die Zeugung findet im Bett statt, zumindest in der sittlichen Idealvorstellung. Die Geburt fand bis zur Erfindung des Krankenhausbettes im heimischen Bett statt. Das wäre dann das Wochenbett, das Kindbett. Viele Frauen starben aber auch im Kindbett. Das wäre dann die dritte Wandlung innerhalb eines Lebenszyklus, nämlich der Tod. Also das ist sozusagen dieser Dreischritt, nachdem das Buch so einigermaßen strukturiert ist. Dazu vielleicht später noch mehr.
Und was finden die beiden denn so an vermutlich ganz alten Betten auch, ne?
Ja, vielleicht erst mal kurz zur Evolution des Bettes. Vor etwa 2 Millionen Jahren haben die Menschen das Feuer domestiziert und es bot eine neue Sicherheit beim Schlafen. Unsere Vorfahren stiegen aus ihren Baumnestern, schreiben die Autoren, und machten es sich am Feuer dann auf dem Boden bequem. Und das wiederum führte dazu, dass man sich gerne an den Schlafpartner kuschelte, mit dem sich es halt besonders gut kuscheln ließ. Und schwupps, aus Zufallssex wurde Gewohnheitssex. Und das alles ist dann die evolutionäre Vorstufe der Paarbindung, der Ehe, des Patriarchats. Also hier spielt das Bett eine ganz entscheidende Rolle bei der Entwicklung unseres Sozialverhaltens. Und die ersten Funde, die Archäologen da gemacht haben, die sind so circa 80.000 Jahre alt. Es handelt sich da um mit Blättern und Kräutern ausgepolsterte Höhlenvorsprünge auf den schottischen Inseln. Und so richtige Steinbetten findet man dann vor etwa 7.000 Jahren gleich an mehreren Orten, zum Beispiel auf Malta. Und richtig spektakulär wird es dann in Ägypten, zum Beispiel in den berühmten Grabkammern von Tutanchamun, wo man dann sogenannte Totenbetten ausgegraben hat.
Ich hänge noch so ein bisschen an den Baumnestern, Frau Teutsch, weil ich mir vorstelle, haben dann die Menschen ganz früher da oben dann so in den Bäumen Sex gehabt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe.
Gelegenheitssex. Naja, so ein bisschen wie die Primaten eben. Ne? Man musste sich eben in die Höhe schwingen, um eben von wilden Tieren nicht aufgefressen zu werden.
Aber wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, dann ist das Buch auch so ein bisschen so eine Schilderung, dass eigentlich das Bett sich immer wieder durch die Jahrtausende immer verbessert hat, immer optimaler wurde.
Ich würde sagen, das Bett ist so eine Art Dauerbaustelle bis heute. Im Grunde gibt es ja regelrechte Matratzenphilosophien für die gehobenen Kreise. Also vom dekadenten Wasserbett, was so in den 60er Jahren aufkam, bis hin zum hippiehaften Futon, gibt es ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und das Bett ist dabei immer eine soziale Frage auch gewesen. Je reicher eine Familie war oder ist, desto exklusiver die Schlafmoden. Die einfachen Leute, die schliefen ja bis ins 20. Jahrhundert, die Bauern, Knechte und so weiter im Heu. Und insofern kann man da schon auf eine sehr vielfältige Geschichte der Matratzenbelege, der Decken und so weiter zurückblicken.
Bei solchen Büchern gibt es ja meist so tolle Pointen, also so unglaubliche Funde, unerhörte Bettgeschichten. Sorry für den Karlauer. Was ist Ihnen da vielleicht besonders aufgefallen, Frau Teutsch? Was hat Ihnen da vielleicht so besonders gefallen?
Ja, also den Karlauer, den machen die Autoren schon selbst. Sie kokettieren mit ihren Bettgeschichten, die sie erzählen wollen. Und tatsächlich gibt es endlos viele Anekdoten rund ums Bett in diesem Buch. Also ich pick jetzt einfach mal eine heraus. Zum Beispiel wird erzählt, dass Thomas Edison, der Erfinder des Glühlichts, ein extremer Kurzschläfer gewesen sein soll und dass er der Meinung war, dass man mit dem Glühlicht die natürliche Schlafzeit des Menschen, also von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, deutlich verkürzen könne und dass man damit den Menschen viel effektiver, effizienter machen könne. Also solche Sachen werden da erzählt und davon gibt es endlos viele. Auf jeder Seite findet man 15 solche Anekdoten, die man sich irgendwie anstreicht, die man dann allerdings auch relativ schnell wieder vergisst.
Wäre dieses Buch denn jetzt so das künftige Standardwerk zum Thema Bett, kulturhistorische?
Ja, eben eher nicht. Mir war das dann alles doch auch ein bisschen zu disparat, denn eigentlich geht es kaum um Betten in diesem Bettenbuch. Dafür um alles Mögliche, was man im Bett so machen kann, also um Sex, um Schlafmoden, um Traumdeutung geht's, um Schlafmittel, um Geburten oder Geburtspraktiken, um digitalisierte Matratzen. Also die Autoren kommen wirklich von Hölzchen auf Stöckchen und sammeln Bettgeschichten auch quer durch alle Epochen, durch alle Kulturen, durch alle Erdteile hindurch. Und irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl, dass das irgendwie ziemlich unkonzentriert ist und mir nicht wirklich eine systematische Geschichte des Bettes liefert. Also das verspricht ja der Titel, also mein Fazit, kein Standardwerk.
Aber nochmal kurz zurück zu diesem Dreistrittvertäusch, Geburt, Paarung, Tod. Mir ist noch was Viertes eingefallen, im Bett lesen. Herrlich, gibt's da auch was?
Ja, also die Römer, die hatten wohl ein Lectus, also ein Bett, das der Lektüre tatsächlich vorbehalten war. Die Römer waren auch diejenigen, die
ein
wirklich,
Lesebett.
Ja, genau, die haben wirklich unterschiedlichste Bettsorten benannt und bestimmten Praktiken vorbehalten, also Sterbeliegen und Sexliegen und für die Gelage und so weiter. Also das hat es gegeben und ansonsten gibt es in dem Buch dann auch noch so ein paar nette Abbildungen, zum Beispiel Yoko Ono und John Lennon, die sich dann 1969 zusammen ins Bett legen und diese Bed-In-Days veranstalten als Protest und Müßiggang
bewegen. Und da haben sie auch Bücher. in der Hand. Na also, was im Bett geschah, eine horizontale Geschichte der Menschheit, das Buch von Nadja Durrani und Brian Fagan, Hart, jetzt auf Deutsch im Reklamverlag erschienen, übersetzt von Holger Hanowell, 270 Seiten Umfang, 24 Euro der Preis. Katharina Teutsch hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dafür, Ihre Besprechung auch online auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.